Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Er ist auferstanden. Die Predigt heute hat den Titel Am Ende war der Anfang. Johannes 19, 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Hyssopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Es war vorbei. Die, die ihm seit Jahren nachgefolgt waren, sahen nun das Ende aller ihrer Hoffnungen. Statt die Römer zu besiegen und die Herrlichkeit des Reiches Israels zu den Zeiten des großen König Davids wiederherzustellen, starb ihr Anführer, ihr König, ihr Messias. Eine Ära ging zu Ende, ehe sie so richtig begonnen hatte. Machen wir mal einen Zeitsprung. Springen wir mal an einen weiter entfernten Augenblick in der Weltgeschichte. Hier setzte ein großes Schiff seinen Weg über endlose See fort. Seit nahezu 5 Monaten sah die Besatzung sich mit ihrer wertvollen Fracht in dem Ozeanriesen ziellos und ohne Steuermöglichkeit dahintreiben. Weit und breit, kein Land in Sicht. Direkt nach ihrer Abreise wurden sie Zeugen der größten Katastrophe, die seitdem jemals stattgefunden hatte. Kein Tsunami, kein Erdbeben, keine Pandemie oder Feuerinferno. Die ganze Menschheit und alle Tiere waren ausgelöscht worden. Der Super-GAU aller Super-GAUs. Das Ende aller Dinge schien gekommen zu sein. Doch dann geschah etwas. Nach 150 Tagen auf See setzte die Arche auf dem Gebirg Ararat auf. Ararat bedeutet wortwörtlich, der Fluch ist aufgehoben. Das Wasser des Gerichts ging zurück und ließen die Arche auf den Bergen von Ararat auf neuem Grund, auf dem der Fluch aufgehoben ist, zum Stillstand kommen. Der Fluch der Auslöschung der Menschheit für ihre Sünden und wurde in diesem Moment aufgehoben. Gott versprach niemals wieder, die Menschheit auf solche Weise zu vernichten und setzte den Regenbogen als Zeichen dafür in den Himmel. Wir haben eine gute Chance, an diesem Tag ihn heute irgendwann irgendwo zu sehen. Jedoch blieb der Preis für Sünde immer noch der gleiche. Der Tod, der jeden früher oder später treffen würde. Diese Landung auf dem Gebirge, der Fluch ist aufgehoben, ihr erinnert euch, Ararat, war gleichzeitig ein prophetisches Zeichen für den großen Erlösungsplan, den Gott bereits in Planung hatte. Die Landung auf Ararat geschah, laut der Bibel, am 17. Tag des 7. Monats während des Festes der Erstlingsgabe, exakt auf den Tag genau, 4000 Jahre vor der Auferstehung von Jesus Christus. Der Fluch ist aufgehoben. 4000 Jahre später. Wir springen zurück oder nach vorne in diese Zeit, hin zum Kreuz. Und wir müssen den Grund des Kreuzes verstehen, um seine Bedeutung zu erfassen, um sie für uns selbst in Anspruch zu nehmen. Ich hörte kürzlich ein, eine Lobpreisleiterin, die machte eine Einleitung für ein Lied und das Lied befasste sich mit dem Thema. Und sie sagte, wir alle wurden mit Flügel geboren. Aber die wenigsten haben sie jemals benutzt. Die meisten haben sie vergessen, so wie der Adler, der im Hühnerstall aus seinem Ei schlüpft und nicht versteht, wie anders er eigentlich ist und sein soll. Wir müssen lernen, die Flügel auszubreiten, die Winde zu nutzen und zu lernen, zu fliegen. Was ist der Grund für das Kreuz? Was befähigt uns tatsächlich zu fliegen? Wenn wir wissen wollen, wozu der Sohn des allmächtigen Gottes sich von den von ihm geschaffenen Menschen an ein Holzkreuz nageln ließ, um elendig zu sterben, sollten wir am besten ihn selbst zu Wort kommen lassen. Von Zeugen der Kreuzigung wurden uns 7 Ausrufe von Jesu am Kreuz übermittelt in den Evangelien. Und die möchte ich euch jetzt weitergeben. Das erste ist der Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Bibelstellen könnt ihr nachher auf dem Handout alle nachlesen. Jesus starb stellvertretend für jeden Menschen jeder Zeit. Durch seinen Sühnetod an meiner Stelle bin ich in der Lage, Vergebung zu empfangen. Genauso wie jeder von uns, ja. Das heißt, nicht jeder hat Vergebung empfangen, aber jeder kann Vergebung empfangen. Das hat dann was mit Glauben zu tun an Christus und mit Hingabe an ihn. Aber der Preis ist gering, den wir zu zahlen haben, im Vergleich zu dem, den er bezahlt hat. Wenn man überhaupt von einem Preis reden kann. Also ich habe bisher nie das Gefühl gehabt, ich habe einen Preis bezahlt für meine Rettung. Im Gegenteil, ich frage mich manchmal, was für ein unverschämtes Glück habe ich, dass ich das in Anspruch nehmen kann, was Christus für mich getan hat. Einfach so. Ich hätte es verdient, er hat es bekommen. Und ich profitiere da jetzt seit 28, fast 29 Jahren davon. Das große Wort für diese Tat ist übrigens Gnade. Gnade oder auf Deutsch auch unverdiente Gunst. Unverdiente Gunst. Eines der schwierigsten Worte für jeden gestandenen Deutschen, wenn mir einige Deutsche hier sitzen. Unverdient. Da müssen wir uns doch alles erarbeiten. Der Leistung zählt doch. Unsere Titel, unsere beruflichen Erfolge, unser Lebenswerk, das ist doch, was zählt, oder? Was wäre, wenn das gar nicht so wichtig wäre, wie wir immer denken? Wenn Gnade viel mehr ausgleicht, als wir jemals verdienen könnten. Dann wird dieser Begriff sehr spannend und sehr interessant. Ich finde da immer mehr von raus. Ich behaupte nicht, den Begriff auch nur annähernd erfasst zu haben. Er ist unglaublich groß. Es steckt so viel drin. Er gleicht so viel mehr aus, als ich bisher wusste, wenn ich ihm vertraue. Das ist die Bedingung für all das. Vertrauen oder Glauben ist dasselbe griechische Grundwort. Vertraust du Christus? Vertrauen heißt, lässt du alles andere los, hältst du an ihm fest? Vertraust du ihm so sehr? Oh, ist eine andere Frage. Am Kreuz machte Jesus klar, warum er als Mensch geboren wurde, sich als göttlich offenbarte und letztlich als unschuldiger Mann freiwillig sein Leben hinzugeben. Das war das Ziel von Weihnachten. Wir feiern hier das Ergebnis, das Ziel von Weihnachten. Ostern. Das Kreuz war das Ziel der Krippe. Damit du und ich Leben erhalten, das ewig ist. Das war das, was Christus vor Augen hatte. Der zweite Ausspruch am Kreuz, den sagte er zu seinem Nebenmann. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, sagte Jesus, einem der beiden gekreuzigten Schwerverbrecher neben ihm. Also ans Kreuz kamst du nicht so schnell. Das Kreuz war auch damals schon das härteste an Strafe, was es gab. Außer bei großen Aufständen, da kamen auch immer ein paar mehr ans Kreuz, war das, was wirklich die schwersten Verbrecher bekamen. Mörder, gemeine, wirklich gemeinste Typen. Und der da hing, war wahrscheinlich kein guter. Der andere spottete ja auch noch fleißig, der auf der anderen Seite hing. Aber der fragte eben, was muss ich tun? Er wusste, seine Zeit läuft aus. 2, 3 Tage elendig würde er krepieren und dann wäre es vorbei. Aber was dann? Spätestens dann macht man sich ja, stellt man sich diese Frage. Solange wir ja immer noch denken, wir leben ewig auf diesem Planeten,
stellen wir uns diese wichtigste aller Fragen oft zu spät. Manchmal kommen wir nicht mal mehr dazu, weil der Tod schneller kam, als wir dachten. Es ist gut, sich die Frage heute zu stellen, wo wir alle noch einen klaren Verstand haben. Zu fragen, okay, was ist denn, wenn das hier vorbei ist? Was, wenn ich nicht mehr nach Hause komme heute? Wenn der Tag endet, anders als ich gedacht habe. Wenn hier irgendein verrückter Selbstmordattentäter sitzt und sprengt eine Bombe hoch. Was ist dann? Wo bin ich danach? Was passiert dann? Jetzt nicht unruhig werden, ich glaube, hier ist keine Gefahr. Aber wisst ihr, lasst uns die Frage doch mal stellen. Das ist ja gar nicht so weit weg. Brüssel ist ja noch nicht Deutschland, aber es ist auch nicht mehr so weit weg. Wie Israel oder wie Syrien. Ja, das ist nicht mehr weit weg. Was wäre, wenn es Frankfurt gewesen wäre? Ups, da arbeiten einige von uns. Da fliegen viele von uns hin und zurück. Jesus macht uns allen klar, dass Vergebung und ewiges Leben zu empfangen sehr leicht ist mit diesem Satz. Am Kreuz noch. In der letzten Sekunde. Echt ein Schwerverbrecher, wahrscheinlich ein Mörder. Und er konnte noch da, das ist doch unfair. Hat sein ganzes Leben gelebt, wie jemand nicht leben sollte. Und dann darf er in einer Sekunde das Paradies erben. Ja, bitteschön, Jesus, das ist doch nicht fair. Ich lebe immer anständig. Ich habe nie jemanden umgebracht. Und ich komme in die Hölle, weil ich dir nicht nachfolge. Genau, das ist die Wahrheit. Du hast es erkannt. Mein Kompliment. Jetzt mach was draus. Einer der beiden Verbrecher, die neben ihm gekreuzigt wurden, empfing dieses ewige Leben noch in seinen Todeskampf. Der andere nicht. Er empfing es nicht. Er hing neben dem Leben. Er hing buchstäblich neben dem personifizierten Leben an dem Kreuz und verpasste es. Dritter Satz. Frau, siehe dein Sohn, sagte Jesus. Wer war die Frau, wer war der Sohn? Die Frau war seine Mama, Maria. Und der Sohn war Johannes. Wahrscheinlich sein jüngster Jünger. Und am Kreuz machte er noch was klar. Er trägt Verantwortung. Er übernimmt Verantwortung. Er bietet Schutz. Selbst in dieser Zeit, weißt du, wenn du am Kreuz sitzt, ich weiß nicht, ob dir so Gedanken noch einfallen. Er kümmert sich jetzt eigentlich um meine Mutter. Papa ist tot und oh Gott, was wird aus ihr? Was wird aus meinem jüngsten Jünger? Der braucht noch ein bisschen Führung und all das. Und er machte sich die Gedanken, er hing da am Kreuz und sorgte für die Menschen, die ihm am wichtigsten waren. Ahnst du, was für eine Qualität dieser Charakter von Christus hat? Was er auch für dich empfindet, auch wenn du denkst, du bist es nicht wert. Oder wenn du dich vielleicht überhebst, vielleicht war Johannes auch ein bisschen überheblich. Junge Männer sind oft ein bisschen überheblich, so in ihren 20ern, bis sie irgendwann mal merken, die Endlichkeit gilt auch für sie und niemand hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wisst ihr, ich war ja auch mal da, oder? Kennen wir das? Nicht jeder ist da. Ihr seid schon viel klüger, als ich mit 20 war, aber vielleicht auch nicht. Ja. So. Statt zu jammern und depressiv zu werden, in Todesangst zu geraten, sorgt er noch am Kreuz für die Menschen, die er liebte. Er stellte die Versorgung für seine Mutter sicher. Sie besorgt und unsicher war, und es war sie. Bis zum Schluss. Zog nachher mit nach Ephesus und lebte ein langes Leben. Der vierte Satz war, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein sehr wichtiger Satz, weil er zeigt uns den Preis, den er tatsächlich bezahlt hat. Ein Preis, den wir nicht wirklich nachvollziehen können, nicht bis zuletzt, aber im Groben verstehen können. Hier sehen wir, er, der von Ewigkeit her in engster Verbindung mit Gott, dem Vater, gelebt hat, wurde durch unsere Schuld das erste Mal in der Weltgeschichte getrennt von ihm. Er, der sagt, ich sage nur, was ich meinen Vater sagen höre. Ich tue nur, was ich meinen Vater tun höre. Er hörte nichts mehr. Er sah nichts mehr. Er war blind und taub durch diese Übernahme unserer Schuld. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das verstehe oder irgendjemand hier, was das im Endeffekt für ihn bedeutet hat. In diesem Augenblick lag alle Schuld und alle Krankheit auf dem Sohn Gottes. Und im Alten Testament wurde bereits vorhergesagt, wie das sein würde. In Jesaja 53 steht, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Doch wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Im Römischen Reich gab es etwa ein Drittel der Einwohner, waren Sklaven. Es war ein riesen Business. Jeder Eroberungsfeldzug brachte neue Sklaven. Die meisten waren nicht in Sklaverei geboren, sondern wurden versklavt. Und wenn dann der Sklavenmarkt war, standen dann die neuen Sklaven da. Wurden Frauen wie Männer gehandelt. Frauen waren sehr billig zu haben. Männer, je gesünder, desto wertvoller. Ein Mann, der zur körperlichen Arbeit in die Sklaverei kam, wurde selten über 20 Jahre alt. So hart war der Dienst. Und wenn diese Leute dann da standen und die potenziellen Käufer kamen, suchten welche für ihre Minen oder für irgendwelche landwirtschaftlichen Arbeiten, dann kam es nicht selten vor, dass die hingingen, spuckten den Sklaven ins Gesicht, schlugen ihm rechts und links eine rein, traten ihm in den Magen und verfluchten ihm in den übelsten Beleidigungen, um zu sehen, wie reagiert er. War das ein Aufmüpfiger oder war es jemand, der sein Temperament im Griff hatte? Weil mit Letzteren hatten sie es leichter nachher. Aber Jesus war kein gebrochener Mann. Er war Gott und er wusste, wer er war. Er tat das freiwillig, was er tat. Niemand brach ihn. Auch das Kreuz brach ihn nicht. Er war immer noch derselbe Mann. Immer noch Gottes Sohn in Menschengestalt, der seine Göttlichkeit abgelegt hatte und wusste, wofür. Er starb, und das bitte merkt euch ganz, ganz dringend. Er starb für zwei Dinge am Kreuz. Das erste ist, damit niemand von euch in die Hölle gehen muss. Und die Hölle ist ein realer Ort, die auf jeden wartet, der ohne Christus stirbt. Das sagt die Bibel lückenlos klar. Das ist die eine Sache. Und viele wissen das längst. Er starb für unsere Sünden, damit wir gerettet werden können. Das zweite aber, er starb für unsere Krankheiten. Er trug genauso unsere Sünden wie unsere Krankheit am Kreuz, damit wir in seinen Wunden die Heilung empfangen, die wir benötigen. Ich frage jetzt mal ganz kühn, wer von euch hat schon einmal göttliche Heilung am eigenen Leib erlebt? Würdet ihr kurz die Hand heben? Schaut euch mal um. Das sind viele, fast alle. Wahrscheinlich einige sehr oft. Weil so ist er, der Herr, hätte meine Großmutter jetzt gesagt. So ist er, der Herr. Das war immer so ihre Antwort, wenn sie irgendwas nicht verstand, wo sie wusste, Gott ist so gut. So ist er, unser Herr. Weißt du, dass unser Herr so gut ist? Der fünfte Satz war, mich dürstet. Diesen Satz sagte er nicht, weil es vor Durst nicht mehr aushielt, sondern weil er wollte, dass die Schrift erfüllt würde, also alle Aussagen, die bereits im Alten Testament gemacht wurden und dort festgeschrieben standen. Die sollten eintreffen. Er war Gott dem Vater in allem Gehorsam bis zum letzten Atemzug. Das ist mein Gott. Der sechste Satz, es ist vollbracht. Das war der Moment, auf den er sein ganzes Leben und insbesondere die 3 Jahre seines irdischen Dienstes hingearbeitet hatte. Der Teil des Erlösungswerks, der am Kreuz stattzufinden hatte, war vollbracht. Der entscheidende Schritt war getan, um den Menschen den Weg zu Gott zurück zu ermöglichen. Und der letzte Satz, der uns überliefert wurde, war: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Jesus übergab seinen Geist bewusst und aktiv, in vollem Vertrauen in die Hände des himmlischen Vaters, den er zu diesem Zeitpunkt nicht spüren konnte, wie bisher immer, weil er getrennt war von ihm. Weißt du, unter Druck kommt immer das raus, was drin ist. Nicht das, was draufsteht. Wenn in der Senftube Nutella drin ist, kommt kein Senf draus, wenn du draufdrückst, sondern Nutella. Stimmt's? Aus mir kommt das raus, wenn Druck auf mein Leben kommt, was drin ist. Da kann 10-mal Christ draufstehen. Was drin ist, kommt raus. Und das zeigt uns ja auch unsere eigene Schwachheit. Wer von uns, wenn er unter Druck gerät, handelt immer richtig? Biblisch, gläubig, vertrauensvoll auf Gott. Also ich habe mich schon beobachtet, dass ich es nicht immer gemacht habe. Manchmal wundere ich mich dann, denke ich, was war das denn jetzt? Was waren das für Gedanken gerade in meinem Kopf? Was habe ich denn da gerade gesagt? Warum habe ich gerade mein Kind angeschrien? Gott, das will ich doch gar nicht. Und dann merke ich, da war gerade eine gewisse Art von Druck da und ich habe irgendwas freigesetzt, was in mir war, aber ich eigentlich nicht wirklich will. Leute, kein Druck ist größer als der, wenn man unter größten Qualen dem unausweichlichen Tod ins Auge schaut. Da ist keine Steigerung mehr. Diese 7 Ausrufe von Jesus am Kreuz lassen uns so viel von seinem Herzen erkennen, wie wenig sonst es vermag. Sie künden von seiner Göttlichkeit. Sie künden von seiner Liebe für uns Menschen. Seinem Vertrauen und seinem Gehorsam Gott dem Vater gegenüber, die uns Vorbild sein sollen. Sie künden davon, dass er keinen Zweifel, dass wir keinen Zweifel daran haben sollten, wie hoch, wie groß der Preis war, den er bezahlt hat, um dich, um sie, um mich in Ewigkeit und in dieser Zeit zu retten. Denn das ist es, was passiert. Das ist das Ziel von Ostern. Und darüber nicht zu reden an diesem Tag, wäre grob fahrlässig. Lass uns die Folgen des Todes Gottes anschauen. Ja, er hatte Folgen. Matthäus 27. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Was geschah dort? Der Vorhang zerriss in 2 Teile. Der Vorhang. Im jüdischen Tempel gab es das Heilige, wo die Priester waren, und es gab das Allerheiligste, was durch einen dicken Vorhang abgetrennt war, von dem, wo die Priester rein durften. Da durfte auch schon nicht jeder rein. Und dieser Bereich wurde einmal im Jahr betreten vom Hohepriester alleine. Der wurde sogar an der Schnur, wurde der Schnur ums Bein und ging dann da rein, weil für den Fall, dass er in der Gegenwart Gottes nicht überlebte, wurde er wieder rausgezogen, dass niemand anderes reinging. Weil das war auf Stand der Tod darauf, dort hineinzugehen, als nicht Berechtigter. Also eine heiße Sache, Hohepriester zu sein damals, vor allem an diesem einen Tag im Jahr. 4000 Jahre, nachdem die Arche an dem Berg Ararat ankam. Erinnert euch? War dieser Tag auch. Und der Vorhang zerriss in 2 Teile. Das zweite ist, was passierte, war, die Erde bebte und Felsen spalteten sich. Das tun die eigentlich nicht. Wenn du so einen Felsen siehst, wir haben ja so mal kleine Felsen hier liegen, also so, den kann ich lange und ernst anschauen, der spaltet sich nicht einfach so. Selbst ein Erdbeben muss schon eine gewisse Dichte haben, um Felsen zu spalten. Ein Acker aufzuspalten ist eine Sache, aber ein Felsen oder gar ein Berg oder ein Hügel ist eine andere. Das geschah aber hier. Dann die Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis damals war keine lokale, sondern eine globale Sonnenfinsternis. Da ist man heute ziemlich sicher. Es war nicht einfach nur in der Region, gerade um Palästina. Es war eine weltweite Sonnenfinsternis, die stattfand. Und dann geschah was ganz Gruseliges. Die Gräber öffneten sich und viele verstorbene Heilige kamen zurück, gingen in die Stadt Jerusalem und besuchten ihre Verwandten. Dann stell dir das alleine vor. Wenn du gerade in der Nähe vom Friedhof deinen Morgenspaziergang machst und dann, ups, die Hand, wisst ihr, so wie im Zombiefilm, kommt aus dem Grab und dann, ja, nur die waren nicht bösartig, wird zumindest nichts von berichten, dass sie irgendwas Übles getan haben. Die kamen einfach raus, gingen zu ihrer Familie und sagten übrigens: Alles, was Jesus gesagt hat, stimmt. Kommt! Ich weiß nicht, es gibt da verschiedene Theorien. Einige sagen, die sind dann ein paar Tage später doch wieder entrückt worden und zu ihrem Heiland gegangen sind. Andere sagen, okay, vielleicht haben die da weitergelebt. Keine Ahnung, die Bibel verrät uns nicht, wie das mit diesen Menschen weiterging. Sie verrät auch nicht die genaue Anzahl. Aber alleine diese Tatsache, dass da auf die Weise, wenn wir feiern mit Ostereiern und mit Hühnern und mit Hasen, alles, was Fruchtbarkeit ausdrücken soll, ist ja nicht falsch. Fruchtbarkeit, Leben, das steckt ja da drin. Aber schau mal, Jesus hat es anders gemacht. Er hat den Toten auferweckt. Das war sein Osterzeichen. Ja, vorher würden alle so auferweckte Tote um den Hals tragen oder morgens so auf den Frühstückstisch. Überlegt mal, das war sein Symbol. Er holte die Toten zurück und zeigte damit Leben. Das ist echtes Leben, wisst ihr? Ein Hühnerei ist schön. Und wenn es dann auch befruchtet ist, dann kommt was raus und es lebt dann ein paar Jahre und dann ist es wieder weg. Aber da kamen Leute aus dem Tod zurück. Jesus hat nicht nur Leben geschaffen, das hat er sowieso. Alles Leben kommt von ihm. Ich habe das ja neulich erst gesagt. Frankenstein ist eine Theorie, ist ein Mythos. Niemand hat je Leben geschaffen, außer Gott. Niemand. Nicht mal eine Pflanze oder irgendwas. Klonen, ja, aber nie Leben schaffen. Kein Wissenschaftler hat bisher einen Regenwurm schaffen können. Mit all dem Wissen, was wir haben. Unmöglich. Man kann nur aus Leben heraus Leben schaffen. Aber nicht Leben schaffen. Alle Theoretiker mit der Evolutionstheorie, glauben ja immer noch viele Leute, kommen da ganz schnell an ihr Ende. Ja, was war denn vor der Amöbe? Was war denn vor der ersten Zelle? Ja, wo kam es denn her? Ja, Urknall. Ja, toll. Ist längst widerlegt. Also, wo kommt es her? Keine Antwort. Anderes Thema. Müsst ihr meine Tochter fragen, die ist da fit. Professorin Grace kann von euch da Auskunft geben. Und dann der hartgesottene Führer der Hinrichtungstruppe. Ich meine, das war der Oberhenker. Das war der Hauptmann, der wahrscheinlich das immer wieder und wahrscheinlich schon sehr oft getan hat. Hinrichtungskommando. Bestimmt gut bezahlt, gab extra Urlaubstage, weil das wollte ja keiner machen. Und der sieht es und der sagt, also Leute, ich habe schon viele sterben sehen, aber das da, hier, was hier alles passiert ist gerade, da laufen die Toten rum, da ist die Sonne dunkel, da ist das, sprechen die Steine und die Hohepriester laufen verzweifelt aus ihrem Tempel, weil der Vorhang gerissen ist. Also hier ist definitiv was ganz anderes als alles, was ich bisher je gesehen habe, bei allen Aufrührern und allen sonstigen Schwerverbrechern, das ist anders, das ist Gottes Sohn gewesen. Ja, was geschah noch? Das Sechste, was geschah? Judas erhängte sich. Da müssen wir dazu nicht sagen. Und das Siebte, die Jünger versteckten sich. Das waren die Folgen des Todes Gottes. So die 7 Folgen, die mir so aufgefallen sind. Die direkten Auswirkungen des Kreuzestodes waren, die unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und Menschen wurde endgültig überbrückt. Die Mittlerschaft, die bis dahin üblich war, durch Priester, wurde beendet und die Möglichkeit des direkten Gotteskontakts wurde installiert. Ab dem Moment muss niemand zu mir kommen, um Gott zu finden. Versteht ihr? Als Priester oder als Pfarrer. Wir haben immer noch einen Job, aber einen ganz anders gearteten Job. Es ist nicht mehr der Mittler zwischen Gott und Menschen, der damals der Priester oder der Prophet war. Der Vorhang ist zerrissen. Ich kann da rein. Ich darf da rein. Ich soll da rein. Ich soll Gott begegnen. Der ursprüngliche Plan, könnten wir im Alten Testament jetzt nachlesen, den Gott hatte. Er wollte mit jedem Einzelnen eine Beziehung haben. Das stand schon zur Zeit von Mose fest. Damals wollten die Jungs aber einen König und haben das anders entschieden. Nicht Gott, sondern die Menschen. Aber Gott hat seinen Plan nicht vergessen. Ich nenne ihn den Albtraum des Teufels. Den personifizierten Kontakt zu jedem einzelnen Menschen war sein Traum. Und er ist Realität. Ich habe ihn mit ihm. Du auch? Wenn nicht, wird es die Gelegenheit geben, diesen Kontakt heute herzustellen. Das bis dahin gültige Glaubenssystem wurde erschüttert. Das Volk Gottes teilte sich in 2 Teile. Die Menschen des alten Bundes und die Menschen des neuen Bundes. Die Römer haben das lange nicht kapiert. Die haben auch noch Jahrzehnte danach immer die Christen und Juden in einen Topf geschmissen. Dachten, das sind ja alles Juden. Die haben nicht verstanden, dass da was anders ist. Die haben sich auch nicht so arg interessiert, bis dann die ersten Bekehrungen in Rom passiert sind. Und dann auf einmal waren sie sehr interessiert, das zu unterbinden. Denn der eine Gott schlug alle anderen, die gar keine waren. Die zurückgekehrten Toten waren der deutlichste Beweis für die Gültigkeit des neuen Bundes und die Wahrheit der Aussagen von Jesus, die man sich nur vorstellen könnte. Ich garantiere dir, ich will jetzt hier keine Wunden aufrühren, aber wenn dein verstorbener Ehemann, der vielleicht schon 2 Jahre im Grab ist oder auch nur ein paar Monate, der auf einmal vor der Tür steht und sagt, übrigens, ich bin aus einem Grund hier. Jesus ist Gottes Sohn und er hat einen Rettungsplan. Ich weiß es, ich war da. Ich war da, er hat mich zurückgeschickt, um dir das zu sagen. Was glaubst du, würde mit dir passieren? Wer könnte dir jemals sagen, Ja, aber das ist alles nicht Wirklichkeit. Die haben Jesu Leichnam geklaut, bla bla bla. Niemand mehr. Gott hat Zeugen gesandt, die niemand widerlegen konnte. Niemand. Diese Menschen hielten sicher die beeindruckendsten Predigen und unterstrichen all das, was Jesus zuvor gelehrt hatte. Ich hätte gerne eine gehört. Ich war da. Ich war in der Ewigkeit. Ich wollte gar nicht zurück, aber er hat gesagt, komm zurück. Erzähl ihnen noch das und das, dann kannst du wiederkommen. Oh, preiser Gott. Mein dritter Punkt ist die Realität der Auferstehung. Es gab Erscheinungen. Jesus erschien Menschen nach der Auferstehung in unterschiedlicher Reihenfolge. Die möchte ich mir mit euch ganz kurz und knackig anschauen. Er erschien zuallererst der Maria Magdalena und den anderen Frauen im Grab. Danach erschien er dem Petrus, wahrscheinlich nachmittags am Auferstehungstag, am Ostersonntag. Drittens den Jüngern auf der Straße nach Emmaus gegen Abend. Viertens erschien den Jüngern, außer Thomas, der war gerade nicht da, im Obersaal. Fünftens den Jüngern, einschließlich Thomas, am nächsten Sonntagmorgen. Erinnert ihr euch? Thomas, ich meine, das ist für mich so ein Bild. Jesus kommt, Thomas ist da. Alle haben ihn schon gesehen, alle wissen Bescheid. Thomas kommt, er ärgert sich so, Mensch, ich war gerade auf Toilette in dem Moment, das war so blöd. Und jetzt kommt er. Und er sagte ja vorher, also ich glaube das ja nur, wenn, weißt du, also die Finger in den Wunden. Und dann stand Jesus da. Und nirgendwo steht geschrieben, dass Thomas die Finger in die Wunden gelegt hat. Wisst ihr, was da steht? Ich glaube, er fiel nieder, steht das nicht sogar? Er fiel nieder. Mein Herr und mein Gott, das ist alles. Du brauchst keine überredende Künste, du brauchst keine Finger mehr in Wunden legen, wenn Jesus vor dir steht. Weißt du, das ist Geschichte, das ist vorbei, das interessiert kein Mensch mehr. Ah, wir haben so viele Momente verpasst, aber wir haben so viele, die wir noch erleben können. Weil Gott ist da. Morgen habe ich ein Lied gehört im Bad, The King is here. Das ist wahr, der König ist hier. Wir sehen ihn zwar nicht wie damals, aber er ist da, er ist präsent. Wenn du ein bisschen sensibel bist, hast du das schon gemerkt heute Morgen. Er ist da. Er ist da, wenn wir singen, wenn wir ihn anbeten. Er ist da. Er zeigt sich auf eine Art und Weise, die auf gewisse Weise eindrücklicher ist als damals. Weil wir können ihn alle Zeit sehen und spüren. Auf diese Weise. Nicht wie die Jünger, nur in der Zeit, wo er wirklich präsent war, körperlich. Dann erschien er sechstens den sieben Jüngern am See Genezareth. Er machte Mittagessen. Werf doch das Netz nochmal auf der Seite aus, nach einer durchgefichten Nacht ohne Fische. Und dann erkannte Petrus, ich habe zwar mein Fernglas nicht dabei, aber das ist er. Ich weiß, sowas hat er mir schon mal gesagt, das hat schon mal funktioniert, vor 3 Jahren. Das ist er. Er ist da. Und sie speisten mit ihm. Lagerfeuer war schon gemacht. Gott sorgt sich immer noch. Und sie haben einen Fisch genossen. Noch vor Nordsee und all den Restaurants, die es heute gibt. Siebtens, den Aposteln und mehr als 500 Brüdern und Jakobus, dem Halbbruder des Herrn, 1. Korinther. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Begegnung gewesen war? Ich meine, 500, wir sind hier vielleicht heute jetzt Erwachsene, 100, 110, 120 Erwachsene. 500 sind zusammen, hören wahrscheinlich von den Jüngern, ey, er ist da, er ist wieder da. Und dann ist er auf einmal, steht auf der Bühne. Auf einmal steht er auf der Bühne. Alle halten den Atem an. Man kennt ihn ja inzwischen in der Region. Man hat ihn live schon erlebt. Das ist er. Man sieht die Arme, man sieht die Wunde. Er lächelt. Ja, stimmt. Und überlegt euch, wer da noch dabei war. Da war einer seiner übelsten Skeptiker dabei. Sein Halbbruder. Jakobus. Oder auf Englisch James. Jakobus war da. Und was ich jetzt sage, ist Spekulation. Aber ich glaube, dass es diese Begegnung war, die diesen ehemaligen Skeptiker zum Anführer der christlichen Gemeinde in Jerusalem gemacht hat. Jakobus wurde der große Leiter von der ganzen Urgemeinde in Jerusalem. Vorher war er das nicht. Vorher war er nicht mal in den 12. Er wurde nur einmal erwähnt, dass er mit seiner Mutter und so eher gesagt hat, hey, machen Sie langsam, Jesus, übertreibst du ein bisschen. Religiös fanatisch, also das wollen wir nicht so. Das ist nicht so gut für unsere Familie. Und jetzt ist er bei den 500 und er wird extra erwähnt. Das hat einen Grund. Und er sieht seinen Bruder, wie er ihn nie zuvor gesehen hat. Solange er irdisch war, konnte er sich noch klammern. Ja, ist er mein Bruder. dem bin ich groß geworden, dem habe ich früher die Wunden, ja, der war ja der Ältere, also Windel gewechselt passt nicht, aber er kannte all die Schwachheiten, die jeder Mensch, jeder Junge hat. Aber dann sah er ihn, wie er wirklich war. Und dann zum Schluss denen, die Zeugen der Himmelfahrt waren, auch eine große Gruppe, die zusammenstand, als Jesus sich verabschiedete, er gab den Missionsbefehl, wir wissen das, festgehalten in Matthäus 28, in Apostelgeschichte 1, 8 und 9. Und dann fuhr er in den Himmel und sagte, so wie er mich jetzt seht, komme ich wieder. Hat nicht gesagt, wann. Auch wir warten noch drauf. Preis sei Gott. Nun, das war die Reihenfolge der Erscheinung Jesu nach seiner Auferstehung. Aber was ist die Bedeutung? Die Auferstehung ist die Tatsache des christlichen Glaubens, der am meisten widersprochen wird. Denn mit ihr steht und fällt das ganze Evangelium. Ist Christus nicht von den Toten auferstanden, können wir vieles von ihm vergessen. Was Jesus über sich selbst sagt, über seine Göttlichkeit, über den Heilsplan, über all die Dinge. Das ist der Grund, warum regelmäßig der Auferstehung mit scheinbar wissenschaftlichen Thesen widersprochen wird. Es gibt kaum ein Jahr, wo um die Osterzeit nicht in irgendeinem linken Magazin Artikel stehen, ja, warum Jesus ja nie gelebt hat oder warum Jesus ja nie auferstanden ist. Oder irgendwas. Du findest es jedes Jahr im Stern, im Spiegel, irgendwo steht es drin. Weißt du, dieses Jahr habe ich nicht geguckt, aber es ist immer irgendwo, es ist präsent. Ja, natürlich, weil wenn Gott existiert, dann haben ja alle ein Problem, die das nicht glauben. Wenn unser Leben tatsächlich irgendwann Rechenschaft geben muss, wir für unser Leben Rechenschaft geben müssen, weil Gott existiert, dann fallen alle humanistisch geprägten Lebensgebäude in sich zusammen. Und genau das sollten sie auch. Aus diesem Grund, glaube ich, wurde Christus nicht nur von einer Person gesehen. Nicht nur Petrus, der ohnehin verrückt war nach Jesus, hat nachher gesagt, übrigens erlebt. Ja, Petrus, alles klar. Diese Begegnung, diese 8 verschiedenen Begegnungen, die die Bibel festhält, sind stimmig. Und da war nicht nur einer, da waren nicht nur zwei, da waren bis zu 500 an einem Platz. Es war keine Massenhypnose oder irgendwas, was Leute dann noch versuchen, irgendwie sich zu rechtfertigen. Das war ein lebendiger Gott, der da war, der gesehen wurde, der Menschen dazu brachte. Und bitte, außer Johannes sind alle Apostel, den Märtyrertod gestorben. Wer bitteschön stirbt denn, wenn er nicht 100% überzeugt ist für eine Sache? Wenn die Christus nicht gesehen hätten nach seiner Auferstehung, da wäre keiner den Märtyrertod gestorben. Die wären zurück in den Shop gegangen und das wäre es gewesen. Die haben doch gezeigt, aus welchem Holz sie waren. Was war denn nach der Kreuzigung? Wo sind sie hin? Sind weggelaufen. Die haben sich versteckt. Da hat keiner Mut gehabt. Das wollte keiner erleben, sowas. Und die sind nachher ähnlich, alle ähnlich gestorben. Weil sie festgehalten haben. Man berichtet von Johannes, das ist außerbiblisch. Johannes, der Einzige, der nicht gestorben ist, der wurde, als er knapp 90 war, wurde er von dem damaligen Kaiser nach Rom zitiert. Und man sagte ihm, Johannes, schwör ab, dann lassen wir dich leben. Johannes war damals der große Leiter der ganzen Kirche im Bereich Asia Minor, also Kleinasien. Er residierte in Ephesus, einer der bedeutendsten Städte dieser Zeit, in diesem Ort. Und er sagte, nein, ich schwöre meinem Jesus doch nicht ab. Ich schwöre doch meinem Jesus nicht ab. Ich habe ihn doch gesehen. Er lebt. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Macht, was ihr wollt. Weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben einen großen Topf aufgesetzt mit siedendem Öl und haben ihn reingestopft. Aber ihm passierte nichts. Der Kaiser war dabei. Die Leute staunen. Die waren alle völlig perplex. Wieso kocht er nicht? Wieso stirbt er nicht wie all die anderen in dieser furchtbaren Todesstrafe? Sie holten ihn raus, verboten ihn wieder zu predigen und schickten ihn nach Patmos. Sie bekamen ihn nicht tot. Preis sei Gott, das ist Leben. Weil derselbe, der im Feuerofen bei den 3 jungen Hebräern war, war mit ihm im siedenden Öl. Ich sag dir, das Beste kommt noch. Von Anfang an wurden diese Zweifel ausgeräumt und die von den Römern gestreuten Gerüchte, man habe seinen Leichnam gestohlen, ad absurdum geführt. Nun, was waren die Folgen? Auf den Vorhang möchte ich gerne nochmal eingehen. Der Vorhang ist wichtig für uns. Siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, steht in Matthäus 27. Das hier mit siehe übersetzte griechische Wort, ido, ist sehr schwer zu übersetzen, weil es so intensive Gefühle und Emotionen transportiert. Am besten heute würde man es wahrscheinlich übersetzen mit wow, der Vorhang riss von oben bis unten auf. Ja, das ist, was eigentlich gesagt wird. Die waren emotional so begeistert und die anderen eben nicht. Es war einfach nur noch ein Wow. Der Vorhang riss. Kannst du das glauben? Das war die Aussage. Wow, kannst du das? Der Vorhang war schon immer da, oder? Und der ist dick. Ich meine, der Vorhang, der war eine Handbreit, war der dick. Das war nicht einfach so ein Stöffchen, weißt du, was man so ein bisschen reißt. Eine frühe jüdische Schrift sagt, dass der Vorhang so schwer war, dass es 300 Priester benötigte, ihn zu bewegen. Er war eine Handbreit dick, 18,30 Meter hoch und 9,2 Meter breit. Das war ein Vorhang, Leute. Ja, das ist lächerlich dagegen. Das kann ich allein bewegen. 300 Priester. Da brauchst du eine Personenkonferenz, um den Vorhang mal aufzuziehen. Als Jesus seinen letzten Atemzug getan hat und es ist vollbracht, ausgerufen hat, war es genau zu dem Zeitpunkt, in der 9. Stunde, als der Hohepriester Kaiphas im Tempel das Messer hob und das reine, fehlerfreie Lamm schlachtete. Also es war Betrieb im Tempel, wisst ihr? Das hat nicht nur einer gesehen, dass der Vorhang riss. Der Hohepriester war da, dieses berühmte Zeremon, einmal im Jahr das Lamm zu schlachten. Und genau zu diesem Zeitpunkt riss dieser mächtige Vorhang wie durch eine Geisterhand von oben bis unten auf. Das Allerheiligste war bloßgelegt und Gottes Gegenwart war nicht länger hier. Sie waren nicht länger gebunden an dieses Alttestament, diesen alten Bund, weil der neue Bund in Kraft getreten war. Und die Bibel sagt uns, der neue ist viel besser, als der alte schon war. Warum? Weil du und ich davon profitieren. Nicht nur die Juden, jeder Mensch kann Christus nachfolgen. Bis dahin war es auf ein Volk begrenzt. Der alte Bund war ein jüdischer Bund. Jetzt, da Jesus als ewiges Opfer für alle Schuld gestorben war, war es nicht länger nötig, dass jährlich ein Lamm für die Sünden geschlachtet werden musste. Das Opferlamm hing am Kreuz. Der Preis war bezahlt, ein für alle Mal. Der Weg zum Allerheiligsten war durch das Opfer von Jesus nun allen zugänglich. Wie 4000 Jahre zuvor bei Noah war es nicht das Ende, auch wenn es erst einmal so aussah. Das Ende war der Anfang. Die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus war der Anfang. Der Anfang von dem größten Vorrecht, das es jemals auf diesem Planeten zu vergeben gab. Die Möglichkeit für jeden Menschen, ein Bündnispartner Gottes zu werden. Bündnispartner in dem besten Bund, der je gestiftet wurde, in dem neuen Bund. Lassen wir euch noch eine Bibelstelle vorlesen aus Johannes 20, Abvers 4. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Schade eigentlich. Ich lese weiter. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, den einen zum Haupt und den anderen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wendete sie sich um und spricht zu ihm: Rabuni, das heißt Meister. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesprochen habe. Wären die Jünger doch nur ein bisschen länger geblieben. Sie hätten all das gesehen. Sie hätten die Engel gesehen, da wo vorher keine waren. In dem leeren Grab. Und sie hätten ihren Meister gesehen. Warum waren die Engel erst dann im Grab zu sehen, als Maria Magdalena hineinblickte und nicht zuvor, wo Johannes und Petrus sogar hineingegangen waren? Ich sage euch was. Die Augen des Glaubens sind am schärfsten. Und manches lässt sich gar nur durch sie sehen. Vielleicht sitzt hier jemand, der gar kein Christ ist und du hast mit Christen ständig zu tun. Und du weißt genau, was ich meine. Die sehen Dinge, wovon du keine Ahnung hast, dass sie da sind, die für dich verrückt klingen müssen. Ich sage dir, mit Augen des Glaubens siehst du Dinge anders und du siehst andere Dinge. Die Frage, die ich dir stelle, ist, bist du am Ende oder stehst du am Anfang? Oft ist es so, dass wir erst mit uns selbst am Ende sein müssen, damit wir den richtigen Anfang finden. David beschreibt das in seinem wohl bekanntesten Psalm. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Das war eine neuere Bibelübersetzung, weil ihr kennt das ja schon alles so gut. Vielleicht habt ihr was entdeckt. Für einen Menschen, der Christus sein Leben gegeben hat und ihm bewusst nachfolgt, ist jedes finstere Tal, wo Todesschatten mich umgeben, nur eine Abkürzung für die nächste grüne Wiese. Eine Abkürzung, kein Aufenthaltsort. Wir Christen sind nie gemacht und bestimmt für Todestäler. Wir gehen da durch manchmal, ja. Wir erleben auch manchmal Zeiten, die wir nicht wollen, ja. Aber ich sage dir was, es ist kein Aufenthaltsstatus für diesen Ort uns gegeben worden. Wir gehen da durch. Todestäler bringen uns nicht den Tod. Oft führen sie uns nur zu größerem und besserem Leben. Denn Jesus ist der gute Hirte, der gekommen ist, um uns Leben und Überfluss zu geben. Johannes 10, Vers 10. Ich fasse zusammen. Der Grund für das Kreuz war dein Leben und deine Rettung. Jesus Christus musste als fehlerloses Opferlamm sein Leben stellvertretend für alle Menschen, alle Generationen geben, um ihre, um unsere Schuld zu tragen und zu tilgen. Die Folge des Todes Gottes war die Überbrückung der tiefen Kluft zwischen Gott und Menschen. Eine Brücke wurde errichtet, über die Menschen zurück ins Vaterhaus Gottes gehen. Die Auferstehung ist eine vielbezeugte Realität, liebe Freunde. Die Einsetzung des neuen Bundes wurde hierdurch bewirkt und die Zutrittsmöglichkeit für alle Menschen geschenkt. Wenn wir das Kreuz und den Preis verstehen, den Gott bezahlt hat, erahnen wir, dass Gott das alles auf sich nahm, um uns vor etwas unvorstellbar Furchtbaren zu retten und zu bewahren. Die Folge der Sünde ist nicht nur Schmerz, Leid und Tod. Es ist die ewige Trennung von Gott und die ewige Existenz an einem Ort, der so furchtbar ist, dass es Jesus ans Kreuz getrieben hat, um dir und mir einen Ausweg zu schaffen. Bist du diesen Ausweg bereits gegangen? Wenn nicht, möchte ich dich fragen, warum zögerst du? Was hast du zu verlieren? Wenn ich recht habe mit dem, was ich hier offengelegt habe, ist es dein Ausweg aus jeder Krise deines Lebens. Wenn ich mich irre, hast du nichts verloren, sondern nur ein anständiges Leben gelebt. Lass uns doch bitte stehen. Ich möchte ein Gebet sprechen, wie wir das jeden Sonntag tun, am Ende des Gottesdienstes. Ein Gebet der Hingabe für alle die, die dieses Gebet längst zu ihrem eigenen Lebensstil gemacht haben. Und ein Gebet des Lebens, ein Gebet der Nachfolge für alle die, die das nie in ihrem Leben bisher bewusst entschieden haben. Gott, ich will dir nachfolgen und bitte vergib mir all meine Lebensschuld, denn nur so kann ich in deine Nähe kommen. Gott lädt dich heute ein, sie heute ein, zurück zum Vaterhaus Gottes zu kommen. Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht. Manches Leben ist kürzer, als man denkt. Oder vielleicht ist auch jemand nur hier für eine gewisse Zeit und zieht wieder woanders hin. Aber ich weiß, dass wir uns im Himmel wiedersehen können. Und das ist nicht nur eine Hoffnung. In meinem Herzen ist das Gewissheit. Wenn hier jemand stirbt, der mit Jesus gegangen ist, ich bin nicht mehr so traurig. Ich bin oft umgezogen in meinem Leben. Es ist ein Umzug. Aber ich weiß, wo die Person hingezogen ist. Und ich weiß, da komme ich auch an. Das ist auch mein letzter Umzug. Es ist nicht so schlimm zu sterben als Christ. Ist eigentlich gar nicht schlimm. Außer für die, die zurückbleiben. Die Verlust empfinden. Aber da oben empfindest du den Verlust nicht mehr. Weil du wartest dann auf die, die kommen. Und liebst schon die, die da vorangegangen sind. Wow, ich freue mich auf meine erste Diskussion mit Paulus. Aber hab noch Zeit. Okay, lass uns das Gebet zusammensprechen. Wer das möchte, wer sein Leben Gott hingeben will, spricht es von ganzem Herzen mit. Und dann ist es dein Start mit Gott heute. Und dann ist, wenn du auch am Ende bist, jetzt dein Anfang für ein neues Leben mit Gott. Und dann gehst du hier anders raus, als du reingekommen bist. Und ich garantiere dir, der Rest deines Lebens wird spannender als Lara Croft und Indiana Jones Abenteuer zusammen. So ist Gott. Es ist fantastisch, mit ihm zu leben. Du weißt nie, was kommt. Es ist immer neu, spannend, gut. Nicht unsicher, es ist sicher. Das ist schön. Mit Gott bist du auf der sicheren Seite. Weil er ist bei dir. Wenn du mit ihm bist, er ist bei dir. Er verlässt dich nicht. Wir verlassen ihn manchmal, weil wir unser eigenes Ding drehen. Aber er ist bei uns. So bete doch mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich habe erkannt, dass ich schuldig bin. Ich bringe dir all meine Lebensschuld. All mein Versagen. All meine Fehler. Und ich bitte dich, vergib mir. Wasch mich rein davon. Ich empfange jetzt die Reinigung. Und ich entscheide mich. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Ich empfange jetzt Auferstehungsleben. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, jetzt lass mich mal schauen, ob jemand ist, der sagt, das ist mein Gebet heute gewesen. Ernsthaft, ich habe das Gebet heute das erste Mal ganz bewusst und ganz klar. Und ich meine das so und ich schäme mich auch nicht, das zuzugeben. Dann bitte heb doch mal die Hand. Oh, ich sehe gar keine Hand. Ist da irgendwo eine Hand? Keine Hand? Gut, dann möchte ich denen, die das auf anderem Wege tun, die vielleicht im Internet diese Botschaft hören, ich möchte euch sagen, wenn ihr dieses Gebet heute zu eurem gemacht habt, dann bete ich für euch, dass ihr euch einer guten, gläubigen Gemeinde anschließt in eurer Umgebung. Damit, dass ihr jeden Tag Zeit verbringt mit Gott im Gebet. Dass ihr in der Bibel lest, fangt an im Matthäus-Evangelium und lernt Jesus kennen, wie er wirklich ist. Sprich jeden Tag so mit ihm, wie du es mit deinem geliebten Vater tun würdest oder mit einem besten Freund. Und nimm dir auch Zeit hinzuhören, was er dir sagen will. Denn er hat Anweisung für dich, er hat eine Führung für dich, die besser ist als alle Ideen, die du haben kannst. Danke, Herr Jesus. Danke. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon ein wundervolles Osterfest. Ich freue mich, dass ihr mit uns diesen Gottesdienst hier gefeiert habt. Und übergebe an meine liebe Frau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.